HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
A new piece of technology produced by the Pentagon.
Das Pentagon hat eine neue Technologie entwickelt. Einen Laser, der dich aus 200 Metern Entfernung an deinem Herzschlag erkennen kann.
Die Technologie benutzt das Herzschlagmuster, das für jeden Menschen einzigartig ist.
Seitdem ich die Apple Watch habe, brauche ich einfach nur noch einen Finger auf den Knopf zu legen und kann das dokumentieren.
Kunden der britischen Halifax Bank können sich mittels eines biometrischen Armbands, das den persönlichen Herzschlag misst, in ihr Bankkonto einloggen.
Der Kunde hat natürlich zunächst mal ein Zusatzgerät, ein entsprechendes Armband. Da ist die Frage, möchte das überhaupt jeder jederzeit tragen? Das zweite ist im Prinzip natürlich auch die Frage nach dem Datenschutz.
Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die erhobenen Daten korrekt verarbeitet werden. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass diejenigen, die die Daten erheben, dies mit lauteren Motiven tun.
Here's the question. The only way I would know that it's you.
Die Frage ist doch, wie kann man dein Herzschlagmuster erkennen? Nur durch einen Abgleich mit den schon vorliegenden Informationen. Und das geht nur, wenn man schon vorher riesige Datenbanken angelegt hat.
There would have to be massive catalogs.
Die Spitze der Wissenschaft sitzt mal wieder bei den Militärs. Das Pentagon lässt an einem System arbeiten, das die biometrischen Daten, mit deren Hilfe wir heute identifiziert werden, vielleicht nicht überflüssig macht, aber doch wesentlich ergänzt. Nicht mehr nur nach Fingerabdrücken wird gefahndet oder mit Gesichtserkennung der Feind ausgemacht. In Zukunft kann die Drohne den gesuchten Gegner auf hunderte Meter Entfernung identifizieren, indem ein Laser seinen Herzschlag abhört. Der nämlich ist genauso einmalig und individuell wie der Fingerabdruck. Mit ihm kann man einen Menschen erkennen, auch ohne ihm wirklich nahe zu kommen. Man muss uns nicht mehr in die Augen schauen. Herzschlagmessung funktioniert auch bei Nacht. Wir brauchen auch keinen Chip mehr unter der Haut, um in der Kneipe bargeldlos zu bezahlen, wie das in England schon üblich ist in manchen Regionen. Der Wirt muss in Zukunft nur unsere Herzfrequenz kennen. Und die kennt dann natürlich auch der Hersteller der Computeruhr an unserem Handgelenk und der Sicherheitsdienst und Amazon und Google dann wohl irgendwann auch. Die ganze Welt wird eine Art Stethoskop und wir stecken pochend mittendrin. Mein ist dein ganzes Herz, die Zukunft des Abhörens. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Das Massachusetts Institute of Technology, das MIT, ist die führende technische Hochschule der USA und der technologische Think Tank schlechthin. Und was im Technology Report des MIT steht, ist sich weltweiter Aufmerksamkeit sicher. So auch der Bericht über eine neue Technik, die das Verteidigungsministerium entwickelt oder entwickeln ließ, um die Spirale der Aufrüstung im weltweiten Kampf gegen den Terrorismus eine Umdrehung weiterzudrehen. Arthur Landwehr aus Washington.
200 Meter entfernt ein Mensch. Ein Eurostück großer Strahl aus Laserlicht wird auf ihn gerichtet und 30 Sekunden später weiß man, wer dieser Mensch ist. Genauso, als hätte man die Fingerabdrücke genommen, eine Gesichtserkennungssoftware arbeiten lassen oder die Augen gescannt. Keine Science-Fiction, sondern genau die Funktion eines Laserscanners mit dem Namen Jetson, den das Pentagon, das amerikanische Verteidigungsministerium, hat entwickeln lassen. Zukünftige Einsatzgebiete sind vielfältig, aber Terrorismusbekämpfung steht ganz oben auf der Liste. Immer dann, wenn man einen Menschen zweifelsfrei identifizieren will und man zum Beispiel das Gesicht nicht sehen kann, weil es dunkel ist oder der Mensch eine Maske trägt. Oder eben, weil er weit entfernt ist. Der Infrarotlaser macht sich zunutze, dass unser Herzrhythmus genauso einmalig ist wie unser Fingerabdruck oder das Muster unserer Iris. Wenn unser Herz schlägt, hinterlässt das ein unverwechselbares Bewegungsmuster auf der Körperoberfläche. Und genau das registriert der Laser, durch die Kleidung hindurch. Die Technologie an sich ist nicht neu. Sie nennt sich Vibrometrie und wird überall dort eingesetzt, wo man feinste Schwingungen erkennen will. Sei es bei Flugzeugbauteilen, wo hohe Schwingungen Material ermüden lassen können. Oder bei Brücken und Gebäuden. Und nicht zuletzt bei Musikinstrumenten oder Lautsprechern. Jetzt also, um Menschen zu erkennen. Laut Pentagon funktioniert der Infrarotlaser Jetson derzeit bis zu 200 Metern Entfernung mit 95%iger Sicherheit. Außerdem darf sich der Mensch im Augenblick noch nicht bewegen, um ein verlässliches Ergebnis zu bekommen. Und dicke Wintermäntel darf er auch nicht tragen. Das aber werde sich mit besseren Lasern dramatisch ändern. Vielleicht nicht unbedingt aus dem All, aber von sehr viel weiter entfernt werden wir zukünftig Menschen erkennen, zitiert der MIT Technology Report Stuart Ramilly. Der leitet im Pentagon das Büro für die technische Ausstattung der Antiterrorismus-Einheiten. Außerdem ist das Ziel, dass der Laser auch in Bewegung, in Sekundenbruchteilen, Ergebnisse liefert. Das könnte für Kampfsituationen relevant werden, wenn Soldaten sicher gehen wollen, dass sie die richtige Person im Visier haben. Die kommende Aufgabe wird nun sein, Datenbanken für Herzrhythmusmuster aufzubauen. Gespeicherte Fingerabdrücke gibt es weltweit Milliarden. Bis es solche Sammlungen auch für unseren Herzschlag gibt, bleibt der Laser nur ein zusätzliches Element bei der Personenerkennung. In jedem Fall kann Jetson schon jetzt dazu dienen, Täter zweifelsfrei zu überführen. Wenn Polizisten einen Täter aus der Ferne beobachten und den Herzschlag messen, könnten diese Daten mit dem Profil des Angeklagten verglichen werden. So wie heute Fingerabdrücke.
Das war der Bericht aus den USA und wir sprechen mit Privatdozent Jürgen Altmann, experimenteller Physiker und Friedensforscher an der TU Dortmund, Mitautor und Autor der Bücher Töten auf Knopfdruck und militärische Nanotechnologie. Guten Tag.
Guten Tag.
Wie schätzen Sie das ein, was wir da zu hören bekommen aus dem Pentagon, wenn diese Technologie ausgereift ist und man mit ihr tatsächlich aus mehreren hundert Metern Entfernung dann irgendwann Menschen identifizieren kann? Ist das dann eine nächste Eskalationsstufe im sogenannten Krieg gegen den Terror?
Wäre es auf jeden Fall. Entschuldigung. Zunächst würde ich aber gerne sagen, dass ich noch gewisse Zweifel habe. Nicht alles das, was Firmen dem US-Militär verkaufen in der Entwicklung, wird nachher so umgesetzt werden können, wie es vielleicht mal versprochen worden ist. Also das mit dem in der Bewegung und innerhalb von Sekunden, da habe ich leichte Zweifel und auch aus großer Entfernung. Insbesondere habe ich Zweifel aber auch an Drohnen, weil die vibrieren ja auch selbst. Da laufen Rotoren oder Turbinen und dann wackelt das und so. Also ich möchte das erstmal wirklich genauer wissenschaftlich begründet haben, was da genau passiert und wie es genau passiert. Mhm. Wenn es allerdings so käme, dann wäre es in der Tat ein weiteres Werkzeug in der von vielen ja als illegal kritisierten Tötungspolitik des US-Militärs und der US-Geheimdienste. Man liest ja auch, dass dieses System für die Spezialeinsatzkräfte entwickelt worden ist oder in Entwicklung ist.
Ja.
Ja, es wäre eine weitere Eskalationsstufe.
Und wenn man sich dann vorstellt, dass solch ein Laser auf einer kleinen bewaffneten Drohne installiert ist, also nicht auf diesen Riesendingern, die wir jetzt so kennen, dann ist das eigentlich die perfekte Waffe, um den Drohnenkrieg zu individualisieren, sag ich mal. Wird dann die extralegale Hinrichtung noch perfekter?
Ja, perfekt ist ein schwieriger Begriff ja, in dem Zusammenhang.
Ich habe das schon ironisch aber, gemeint, Sie haben es ja richtig ja, gehört.
Ja, ich würde denken, ja, es könnte das sozusagen effektivieren, aber es gibt natürlich schon heute alle möglichen Methoden zu versuchen, die in Anführungsstrichen richtigen Leute zu treffen. Also Nebenbemerkung, eigentlich ist das Töten von Verbrechern und Terroristen illegal und die gehören festgenommen durch Polizei und vor Gericht gestellt und nicht einfach mal eben so ja, erschossen.
Wir reden von einem menschenrechtswidrigen Einsatz einer Tötungstechnologie, das ist es.
So ist es, ja. Und bisher verwenden die USA da sehr viele verschiedene Quellen. Sie haben Geheimdienstuntersuchungen, Informationen, Informanten in den Ländern, in denen sie diese Tötungen vornehmen. Sie hören Telefone ab, sie verfolgen die Mobiltelefone, wo die sind. Sie beobachten zum Teil einzelne Häuser oder einzelne Gruppen von Leuten über Wochen. Sie können sich das leisten, weil sie ja die absolute Lufthoheit haben. Also es wäre zunächst nur ein weiterer Punkt, in der es die Identifikation einer Person, sagen wir mal, noch ein bisschen leichter macht. Aber es findet auch schon bisher so einiges statt. Allerdings muss man sagen, dass es in den Anfangsjahren der Drohnentötung auch schon so gewesen ist, dass man einfach verhaltensbasiert geschlossen hat, das ist auf jeden Fall ein feindlicher Kämpfer, indem man zum Beispiel auch alle Männer über 18 Jahren, die irgendwie ein Gewehr über der Schulter tragen, schon als feindliche Kämpfer betrachtet hat und dann als angriffswürdig gesehen hat.
Aber das ist ja genau am stärksten kritisiert worden, dass das so wahllos geschossen wird. Und das könnte man ja jetzt dann sozusagen immer präziser und genauer machen.
Wenn es so genau ginge, wäre das in der Tat damit möglich. Aber ich finde 95% nun auch nicht fürchterlich beruhigend, wenn wir sagen, 95% der Leute, die im Gefängnis sitzen, sind nur garantiert echte Straftäter, dann wären wir da als Rechtsstaat sicherlich nicht damit zufrieden, sondern es gibt eben ausführliche Verfahren, um das dann festzustellen. Und von daher ist schon in Frage zu stellen, wo kämen denn die Personen, die Namen der Leute her, die man dann abschießen wollte. Also es ist kein echter Fortschritt im eigentlichen Sinne. Es ist der Versuch, mit technischen Methoden eine problematische oder in Teilen auch rechtswidrige Praxis effektiver zu machen.
Nun wird im gleichen Zusammenhang, wenn man davon Effektivität immer in Anführungsstrichen spricht, im gleichen Zusammenhang wird immer mehr diskutiert über den Zeitpunkt, an dem die Maschinen die Entscheidung übernehmen. Die künstliche Intelligenz in der Maschine könnte dann entscheiden, ja, das ist die Zielperson. Ich habe jetzt den Herzschlag, ich habe die andere biometrische Merkmale, das stimmt alles überein, das ist die Zielperson, jetzt schieße ich. Der Zeitpunkt drückt doch auch näher, wenn ich ein weiteres Merkmal habe, oder?
Ja, natürlich. Ja, ja. Das ist der technologische Trend. Und wenn man dem nicht Einhalt gebietet durch ein internationales Verbot, dann wird das in 5 oder 10 Jahren gängige Praxis aller Streitkräfte oder aller wichtigen Streitkräfte sein. Und das bringt dann natürlich erst recht die Frage, also im echten Kampf gegen einen mehr oder weniger ebenbürtigen Gegner, da versucht man sicherlich gar nicht erst die gegenüber kämpfende Person irgendwie als mit Namen oder zu identifizieren. Aber im Kampf gegen kleinere Gruppen kann man das versuchen. Und dann verlangt aber eigentlich die internationale Gemeinschaft mit Ausnahme von vielleicht 10 militärmächtigen Ländern, dass man weiterhin einen Menschen darüber entscheiden lässt, wenn ein Menschenleben ausgelöscht werden soll. Das ist recht gerechtfertigt nur im echten Krieg, eben nicht einfach nur, wo man jemand für einen Straftäter hält. Und weil da so viel Mist passieren kann, so viele Fehleinschätzungen von Maschinen kommen. Denken Sie daran, was die sogenannte künstliche Intelligenz bisher nur kann. Also mein Textverarbeitungsprogramm kann immer noch nicht unterscheiden, wenn ich USW-Punkt schreibe, dass das kein Satzende ist und macht das nächste Wort groß. Also die KI, diese künstliche Intelligenz, da verspricht man sich 100 von und es hat bestimmte große Fortschritte gegeben, gerade in den letzten Jahren. Aber es gibt eben auch grandiose Irrtümer und Fehlbeurteilungen bei dieser Mustererkennung. Und man muss sich fragen, wo kommen denn dann die Personennamen her? Also ich denke, dass es gibt eine Menge Gefahren, die verbunden sind, wenn man Waffen automatisch schießen lässt, sich die Ziele selbst auswählen lässt. Und das sollte also weder im Krieg noch in solchen halblegalen oder auch illegalen Einzeleinsätzen der Fall sein.
Aber die Spirale wird weitergedreht. Vielen Dank, Jürgen Altmann, experimenteller Physiker und Friedensforscher an der TU Dortmund. Mein ist ein ganzes Herz, die Zukunft des Abhörens. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Hier kommt ein Gedicht an das Herz von Jakob Michael Reinhold Lenz.
Kleines Ding, um uns zu quälen, hier in diese Brust gelegt, wüsste mancher, was er trägt, würde wünschen, tätst ihm fehlen. Deine Schläge, wie so selten, mischt sich Lust in sie hinein, und wie sind sie schnell, mit Pein, jede Lust ihm zu vergelten. Dennoch, weder Lust noch Qualen wär weit schrecklicher als das. Lieber schmelzt mein Herz zu Glas, meines Schicksals heiße Strahlen, lieben, hassen, streben, zittern, hoffen, zagen bis ins Mark. Ach, das Leben wär ein Quark, tätest du es nicht verbittern.
Wenn es so ist, dass der Herzschlag nicht nur verrät, ob wir lieben, wie das die Dichter unterstellen, womit sie auch nicht ganz Unrecht haben, wie wir noch hören werden, wenn also der Herzschlag nicht nur unsere Gefühlslage verrät, sondern auch unseren Gesundheitszustand und wenn er obendrein so individuell wie ein Fingerabdruck ist, dann wissen die Hersteller der sogenannten Wearables mehr über uns, als uns lieb sein kann. Pulsmessung, Herzschlag, Aufenthaltsort, Schritte, sportliche Aktivitäten, alles individuell zuordnungsfähig, wenn das keine schöne Datenbasis ist für den transparenten Bürger. Udo Langenohl führt uns ein in die Welt der Wearables, der Computer am Handgelenk.
Ich habe einen Schreibtischjob, also meistens. Bisweilen darf ich noch mal raus als Reporter, dorthin, wo das Leben tobt und man sich auch mal zu Fuß bewegen muss oder darf, je nach Blickwinkel. Irgendwann, das war so ja vor rund 3 Jahren, entdeckte die Sportskanone, mit der ich verheiratet bin, an gewissen Körperstellen unschöne Ausbeulungen, die unter Stirnrunzeln und in Form eines ernsten Vorhalts als Wohlstandsspeck abqualifiziert wurden. Da die beste Ehefrau von allen unbestechlich und hartnäckig ist und was von aus dem Leim gegangen erzählte, beschloss ich also, nicht nur wieder regelmäßig Sport zu machen, sondern mir elektronisch auf die Sprünge helfen zu lassen. Da ich als notorischer Nerd schon lange ein Auge auf eine Smartwatch mit Tracking-Funktionen geworfen hatte, konnte ich die Gattin davon überzeugen, dass so ein Ding her muss, koste es, was es wolle. Seitdem komme ich wieder in Schwung, auch außerhalb der Muckibude, die ich 3-mal in der Woche aufsuche. Und ich weiß rund um die Uhr Bescheid über Puls und Stockwerke, Schritte und Kalorienverbrauch. Denn ich stehe unter Beobachtung. Das Ding weiß genau, was es tun muss, wenn ich nichts tue.
Bitte Torso bewegen.
Das wird mir akustisch und mit heftigem Brummen am Arm und im Smartphone mitgeteilt. Was gelegentlich dazu führt, dass ich mit seltsamen Blicken in der Redaktion bedacht werde, wenn ich beginne, am Schreibtisch alberne Verrenkungen zu vollführen. Deren Lohn folgt freilich auf dem Fuße.
Bravo, genau richtig.
Quackt mir das Ding dann ins Ohr, wenn ich brav war und alles richtig gemacht habe. Ich gebe zu, die Sprachfunktion mittlerweile ruhen zu lassen, das nervt die Umgebung und mich auch. Dem Brummen und Summen hingegen folge ich artig, der Tracker hat mich prima konditioniert. Erstaunlich ist auch, wie genau der Pulsfrequenzmesser funktioniert, dem ich gelegentlich mit einem geeichten Blutdruckmesser auf den Zahn fühle. Nicht zu vergessen der Ansporn, täglich mindestens 10 Stockwerke zu bewältigen und 10.000 Schritte zu tun. Defizite werden mir unablässig vom Tracker mitgeteilt und sie finden unter dem strengen Auge der durchtrainierten Gattin sowieso wenig Gnade. Ich ertappe mich dabei, mich selbst zu optimieren und unter dem Joch des schlechten Gewissens, wenn ich eben nicht dem Ansporn des brummenden Etwas am Handgelenk gerecht geworden bin, zu ächzen. Schade nur, dass das Ding meine Schwünge beim Skifahren im Winter oder das Schuften auf dem Cardio-Bike in der Muckibude gänzlich ignoriert. Ebenso wie das Wuchten schwerer Gewichte. Das soll es aber bald in den neuesten Modellen geben, las ich kürzlich. Und Weihnachten ist er nicht mehr weit.
Bravo, genau richtig.
Wir wissen nicht nur, wer du bist, was du machst und wie es dir geht. Wir wissen auch, deinen Herzschlag zu interpretieren. Das ist die Zukunft, die wie immer bereits begonnen hat. Professor Christoph von der Malsburg, Physiker, Informatiker und Neurowissenschaftler und Senior Fellow am FIAS, dem Frankfurt Institute for Advanced Studies. Guten Tag.
Guten Tag, grüßen Sie.
Sie haben in Ihrem langen Berufsleben als Hochschullehrer nebenbei auch noch 2 Firmen gegründet, die sich mit biometrischer Erkennung beschäftigen. Die besten biometrischen Computer dürften wir Menschen aber noch immer sein. Wir sind ganz gut in der Lage, unsere Bekannten aus einer Vielzahl von Menschen in der Ferne herauszufinden. Wenn ich meine Frau vom Bahnhof abhole, dann erkenne ich sie auch beim vollsten Bahnsteig auch von der Ferne. Machen wir das wie die biometrische Erkennungssoftware oder funktioniert unser Gehirn anders?
Ich glaube, unser Gehirn ist einfach viel reicher. Sie erkennen nicht nur das Gesicht Ihrer Frau, sondern auch Ihren Gang, Ihre Kleidung. Sie kennen die Umstände. Sie wissen ja, wann sie ankommen will. Sie erkennen zum Beispiel, selbst wenn Sie jemand Fremdes abholen, merken Sie, ah, da ist jemand, der guckt nach mir. Sie können also ohne jemanden zu kennen schon rausfischen, wenn Sie am Bahnhof warten. Also ich glaube, unser Gehirn ist einfach viel, schießt aus mehreren Rohren, ist viel reicher als die Software.
Wenn ich meine Liebe vom Bahnhof abhole, dann weiß ich natürlich, da haben Sie recht, dass sie kommen wird. Das macht die Fernerkundung wahrscheinlich einfacher. Wenn ich nicht weiß, wem ich begegnen werde, ist die Erkennung oft verzögert. Das Gehirn scannt dann die Umgebung ja nicht nach den Merkmalen des Bekannten. Wenn die computergesteuerte Erkennungssoftware ähnlich funktioniert, dürfte sie ähnliche Probleme haben. Ist das so?
Ja, das ist so. Da hat vor einiger Zeit haben in Deutschland 2 Modellversuche stattgefunden, einer in Mainz, einer in Berlin, wo also nun 200 Leute registriert waren, die man mit einem Radiochip also sicher feststellen konnte, wenn sie an der Station vorbeikamen. Und da durften also nun Firmen mit Videokameras in die Gesichter schauen, an der Rolltreppe, und messen, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie die Leute, die da vorbeikamen, also rausgefischt haben. Und da haben sie ganz gute Erkennungsraten rausgekriegt, aber 100% ist das nicht, sondern so in den hohen 80ern. Und was aber schlimmer ist, ist, dass sie gelegentlich auch die Falschen erkannt haben. Also mit 0,03% oder so haben sie sogenannte False Positives. Und das ist natürlich tödlich, wenn es darum geht, also zum Beispiel Verbrecher zu suchen. Dann müsste die Polizei mehrfach am Tag rausrücken, um da Leute zu befragen, die es in Wirklichkeit gar nicht sind.
Also mir passiert das natürlich auch. Ich habe schon mal jemanden auf die Schulter getippt und der drehte sich um und war es dann nicht, der für den ich ihn gehalten habe. Wenn ich das mache, einen Passanten fälschlicherweise anspreche, ist das ein kurzer, peinlicher Moment. Wenn die biometrische Erkennung daneben tappt, dann bin ich vielleicht verhaftet. Heißt, der Fehler, wenn es um polizeiliche Aktionen geht, ist eigentlich nicht akzeptabel, oder?
Ja, so ist das. Aber da ist ja natürlich auch der Mensch nicht unfehlbar. Es gibt diese berühmten Fälle von Leuten, die 20 Jahre im Gefängnis gesessen haben aufgrund von Gesichtserkennung von Zeugen, wo sich dann irgendwie wegen DNA oder so rausgestellt hat, dass sie unschuldig im Gefängnis saßen.
Ist dann das vielleicht gut, was das MIT da über die Forschung im Auftrag des Pentagons veröffentlicht hat, dass es ein weiteres biometrisches Erkennungsmerkmal gibt, die Herzfrequenz? Bewegen wir uns dann auf eine Gesellschaft zu, in der einerseits vielleicht jederzeit jeder überall auffindbar ist, aber andererseits die Sicherheit auch steigt?
Ja, ja, unbedingt. Also eine biometrische Methode, von der man sagt, dass sie ganz unfehlbar sei, ist das Erkennen von Personen an der Iris. Schon 8x8 Pixel sollen so besonders sein, dass es nicht zweimal auf der Erde vorkommt. Und wenn es um die Sicherheit geht, also zum Beispiel bei Zugang zu irgendwelchen Hochsicherheitssachen, wenn man also selber daran interessiert ist, erkannt zu werden und niemand anderes soll erkannt werden sollen, dann ist das natürlich das einzig Richtige, mehrere solche Verfahren einzusetzen und damit die Fehlerrate auf null runterzudrücken.
Das heißt, eigentlich würden Sie sagen, Sie haben ja diese zwei Firmen gegründet, eine in den USA, eine hier in Deutschland. Wenn dieses biometrische Erkennungsmerkmal, also die Herzfrequenz noch dazukommt, dann müsste das eigentlich besser werden mit der Erkennung.
Im Sinne der Zuverlässigkeit der Erkenner wird das besser, ja. Je nachdem, also, wie Sie sagen, besser, je nachdem, wer nun diese Erkennung machen will, mit welchem Ziel.
Die Daten sind, auch Ihre beiden Firmen sind ja privatrechtlich organisiert, die Daten sind dann aber in privater Hand letztlich. Also immer mehr Daten von uns, biometrische Daten, befinden sich dann in privater Hand.
Bei diesen Firmen war das so, dass sie also nun, um erkannt zu werden, sich freiwillig registrieren. Da geht es also um Zugang. Ja. Sie haben also ein Interesse daran, erkannt zu werden. Diese deutsche Firma hat übrigens auch diesen Chip strukturiert, mit dem in dem europäischen Pass das Gesicht erkannt wird. Wenn Sie also an der Grenzstation automatisch erkannt werden wollen, dann wird also nun das aktuelle Kamerabild mit dem auf dem Chip gespeicherten Bild verglichen. Das ist also, da ist Ihre Privatheit in gar keiner Weise verletzt.
Da geht es dann nur um die Systeme, wo ich mich identifizieren möchte, weil ich irgendwo rein will, zum Beispiel. Ja. Das ist unproblematisch. Problematischer wird es, wenn das benutzt wird, um Leute in der Öffentlichkeit zu verfolgen.
Ja, ja, darüber wird ja jetzt sehr viel gesprochen, was China angeht, dass da also nun an großen Verkehrskreuzungen Kameras aufgestellt werden, die also Tausende von Gesichtern pro Minute rausfischen. Und die Menschen erkennen wollen, das ist also da die Absicht. Da ist von Privatsphäre natürlich überhaupt nicht mehr die Rede.
Das heißt, man kann mit der Technologie beides machen. Die Technologie ist zwar, die Technologie würden Sie für neutral halten?
Ja, so ist es doch häufig mit der Technologie. Mit Feuer können Sie dem Nachbarn das Feld anzünden oder sich die Suppe wärmen.
Professor Christoph von der Malsburg, Physiker, Informatiker und Neurowissenschaftler aus Frankfurt. Recht herzlichen Dank. Mein ist dein ganzes Herz, die Zukunft des Abhörens, der Tag in HR2 Kultur. Und noch einmal ein Gedicht an das Herz, dieses Mal von Gottfried Keller.
Willst du dich nicht schließen, Herz, du offenes Haus, worin Freund und Feinde gehen ein und aus? Schau, wie sie verletzen dir das Hausrecht stets. Fühllos auf und nieder, polternd, lärmend geht's. Keiner putzt die Schuhe, keiner sieht sich um. Staubig brechen alle dir ins Heiligtum. Trinken aus den goldenen Kelchen des Altars, schänden Mühe und Segen dir des ganzen Jahrs. Werfen die Penaten wild vom Herde dir, pflanzen drauf mit Prahlen ihr entfärbt Panier. Und wenn zu verwüsten nichts sie finden mehr, lassen sie im Scheiden dich, mein Herz, so leer. Nein, und wenn nun alles still und tot in dir, o, noch halt dich offen, offen für und für, lass die Sonne scheinen heiß in dich herein, Stürme dich durchfahren und den Wetterschein. Wenn durch deine Kammern so die Windsbraut zieht, lass dein Glöcklein stürmen, schallen Lied um Lied, denn noch kann's geschehen, dass auf irrer Flucht eine treue Seele bei dir Obdach sucht.
Gottfried Keller, An das Herz. So, jetzt aber mal medizinisch und genauer der Blick auf diesen ganz außerordentlichen Muskel, der da in unserer Brust sitzt und die Dichter zu Oden animiert. Nicht ganz falsch, wie schon gesagt. Stefan Hübner stellt uns das Herz vor.
Das menschliche Herz ist ein kräftiger, hohler Muskel. Gut faustgroß, rund 320 Gramm schwer, bei Frauen etwas leichter als bei Männern. Von der Gestalt einem abgerundeten Kegel ähnlich, leicht nach links verrückt, sitzt das Herz hinter dem Brustbein, gut verpackt im Herzbeutel. Indem es sich regelmäßig zusammenzieht und wieder entspannt, pumpt es Blut durch den Körper. So sorgt das Herz dafür, dass alle Organe mit Blut versorgt werden. Unser Herz besteht aus zwei Hälften. Voneinander getrennt werden sie durch die Herzscheidewand. Auch jede Hälfte besteht nochmal aus zwei Teilen, einer großen leistungsfähigen Herzkammer und einem kleineren Vorhof. Dazwischen liegen die Herzklappen. Bei den Herzklappen handelt es sich um Ausstülpungen der inneren Herzhaut. Sie funktionieren ähnlich wie Rückschlagventile, öffnen sich nur in eine Richtung und sorgen dafür, dass das Blut zwischen den Herzräumen immer nur in eine Richtung fließt. Ein Zurückfließen ist ausgeschlossen. Das menschliche Herz schlägt 24 Stunden lang, etwa 100.000 Mal pro Tag. Auf die Minute heruntergerechnet sind das 60 bis 90 Schläge, wenn man sich nicht besonders anstrengt. Das Herz eines 70-Jährigen hat mehr als 2,5 Milliarden Mal geschlagen. Pro Minute pumpt das Herz rund 5 Liter Blut durch den Körper. Für diese Arbeit braucht es auch selbst eine ausreichende Blutversorgung. Sie wird über die Herzkranzgefäße gewährleistet. Dass sich das Herz zusammenzieht, das löst ein elektrischer Impuls aus. Er entsteht in spezialisierten Herzmuskelzellen. Sie befinden sich als kleine Zellgruppe im sogenannten Sinusknoten in der Wand des rechten Herzvorhofs. Damit sich die elektrische Erregung über das Herz ausbreiten kann, sind die Herzmuskelzellen über Poren in ihren Zellmembranen miteinander verbunden. Ein Fluss elektrisch geladener Teilchen sorgt dafür, dass der Reiz weitergeleitet wird, vom Sinusknoten ausgehend über beide Vorhöfe bis zu den Herzkammern. Die elektrische Gesamtaktivität des Herzens lässt sich in einem sogenannten Elektrokardiogramm oder EKG abbilden. Und aus dem EKG lässt sich sogar erkennen, ob es von einem Menschen, einem Hund oder einem Elefanten stammt. So charakteristisch ist die Herzaktivität. Aus einem EKG ist auch ersichtlich, ob ein Herz in Ruhe schlägt oder ob körperliche Belastung vorliegt. Bei Belastung kann die Pumpleistung bis auf etwa das Fünffache gesteigert werden. In Ruhe pumpt das Herz etwa einmal pro Minute das gesamte Blutvolumen durch den Körper. Im EKG ist auch zu erkennen, der Herzschlag unterteilt sich in zwei Phasen, die Systole und die Diastole. Diese Begriffe kennt man auch vom Blutdruckmessen als oberen und unteren Blutdruckwert. In der Systole zieht sich der Herzmuskel zusammen. Über die linke Herzseite pumpt er Blut in den Körper, das Organe und Körpergewebe mit Sauerstoff versorgt. Das ist der große Blutkreislauf. Gleichzeitig wird aus der rechten Herzhälfte Blut in die Lunge gepumpt. Dort nimmt das Blut neuen Sauerstoff auf. Man spricht vom kleinen Blutkreislauf. Im Gegensatz zur Systole ist die Diastole dann die Ruhephase des Herzens. Das vom Körper verbrauchte sauerstoffarme Blut wird von der rechten Herzhälfte angesogen. Gleichzeitig füllt sich die linke Herzhälfte mit sauerstoffreichem Blut aus der Lunge. Von der linken Herzhälfte gelangt das sauerstoffreiche Blut wieder in der Systole in den großen Blutkreislauf. Vereinfacht zusammengefasst funktioniert das Herz ähnlich wie eine sogenannte Verdrängerpumpe. Das heißt zunächst, dass Blut aus Blutgefäßen angesaugt wird und dann wird es durch andere Blutgefäße ausgestoßen.
Stefan Hübner über den erstaunlichen Muskel, der unser ganzes Leben lang Blut pumpt und rund 60 bis vielleicht 90 Mal in der Minute schlägt, Tag ein, Tag aus. Und wenn er aufhört, sind wir tot. Dr. Ernst Girt, viele Jahre Oberarzt in der Kardiologie eines großen Krankenhauses im Rhein-Main-Gebiet, heute Berater für Patienten mit Herzerkrankungen bei Cardio Consulting in Frankfurt und jetzt für uns im Urlaub ans Telefon gegangen. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir hören von aktueller Forschung vom MIT in den USA und dem Pentagon, dass unser Herzschlag ein absolut individuelles Frequenzmuster produziert und wir daran erkennbar sind wie an den Fingerabdrücken oder wie an der Iris. Ich hatte davor noch nie etwas davon gehört vor der Veröffentlichung dieser Forschung. Wie geht's Ihnen?
Ja, Sie werden lachen. Ich habe davon auch bis vor ein paar Wochen nichts gehört. Und das ist genau einer der Punkte, der mich sehr skeptisch macht. Also eine Wissenschaft, die sich voll in den Dienst einer Kriegsmaschinerie oder zumindest eines Verteidigungsministeriums stellt, die muss man erst auch mal mit Vorsicht betrachten. Also ob das wirklich so ist, das kann man zumindest auch bezweifeln. Denn das Herz ist ein Organ, was dermaßen intensiv mit dem vegetativen und dem gesamten Nervensystem verbunden ist und damit auch anfällig ist, ja, für entsprechende Wechselwirkungen, dass die Tatsache, dass das Herz sozusagen in irgendeiner seiner Funktionen, sei es jetzt mechanisch oder elektrisch, absolut konstant und unverwechselbar ist, das kann man auch bezweifeln, gerade wenn man diese Umstände hört.
Das ist ja eben keine Maschine. Wir wissen ja seit langer Zeit schon, dass die Herzschläge eben nicht gleichmäßig sind, dass es da individuelle Unterschiede gibt. Und Sie haben es schon gesagt, dass es mit dem vegetativen System zusammenhängt, dass es eben auch von Stimmungen abhängig ist, von Erregungszuständen, ja, und so weiter. Die Erregungszustände sind ja sogar am Herzschlag messbar, oder?
Die sind sofort messbar. Das weiß im Grunde genommen jeder, der sich ein bisschen selber beobachtet. Wenn er sich freut oder sich anstrengt, dann schlägt das Herz schneller. Wenn er geschockt ist von irgendeiner äußerlichen Geschichte, dann kann das eben auch zu einem dramatischen Abfall der Herzfrequenz führen. Das heißt, das Herz ist ständig in Bewegung. Es ist ja auch dann in Bewegung, wie wir schon seit rund 20 Jahren wissen, durch die Herzfrequenzvariabilität. Das heißt, wenn wir einen Puls von, sagen wir mal, 60 pro Minute messen, dann gehen wir davon aus, dass von Herzschlag zu Herzschlag exakt die gleiche Millisekundenanzahl liegt. Das tut sie aber nicht. Das normale, gesunde Herz ist sehr variabel. Die Messung ist richtig. Am Schluss stehen 65 pro Minute. Aber dazwischen ist nicht eine Minute durch 65, sondern jedes Intervall ist ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer. Das ist eben nicht individuell verankert, sondern das hängt eben auch mit diesem Zusammenspiel vom vegetativen Nervensystem zusammen.
Gut, es könnte jetzt natürlich trotzdem sein, dass eine Herzfrequenzmessung nicht nur den Gesundheitszustand und den Zustand des vegetativen Nervensystems zeigt, sondern eben auch individuelle Anteile hat, die man tatsächlich herausfiltern kann und dann mit einem Laser auf hunderte Meter Entfernung messen kann. Das kann ja sein. Ich meine, das MIT, das diese Forschung veröffentlicht hat, das Massachusetts Institute of Technology, ist ja nun keine schlechte Adresse in den USA. Da muss man ja erstmal glauben, dass da was dran ist, oder?
Ja. Das stimmt. Auf der anderen Seite, wissen Sie, Wissenschaftler sind auch Menschen und tun das, wofür sie bezahlt werden. Also man muss ja auch den Hintergrund angucken. Wenn ein Verteidigungsministerium eine solche Forschung finanziert, dann fragt man sich ja erstmal, warum? Die Drohnenkriege schon unter Obama sind ja erheblich in die Kritik geraten, dass dort die Falschen umgebracht werden, wenn man überhaupt mal davon ausgehen kann, dass das, was sie eigentlich wollen, die Richtigen sind. Und das ist ja die Hauptkritik so der liberaleren Öffentlichkeit an diesen ganzen Drohnenkriegen. Ja? Das heißt, das Pentagon steht da auch unter enormem Druck, sozusagen zu liefern, zu sagen, nein, nein, wir haben auch Technologien, wo wir jetzt ganz genau, nicht nur mit Fingerabdrücken und Gesichtserkennung, wir haben jetzt viel bessere Methoden, wo wir auch von weit, weit weg jemanden genau erkennen können und den wir dann umbringen. Also das muss einen ja auch skeptisch machen gegenüber einer solchen Forschung. Da stehen die auch unter Druck und Also ich würde zu diesen ganzen Geschichten auch erstmal sagen, das sollte mal eine neutrale Ärzteschaft oder ein renommiertes Journal sollte das erstmal überprüfen, bevor man sich da dem weiter widmet.
Stellt sich noch die Frage, wieso ist das nun wieder militärische und eben genau nicht medizinische Forschung? Denn wenn es so wäre, dass es den individuellen Herzschlag als Fingerabdruck, kardiologischen Fingerabdruck sozusagen gibt, könnte man doch in der Medizin damit auch sehr viel anfangen, wenn man eben die Abweichungen misst, wie Sie ja schon gesagt haben.
Natürlich, aber das zeigt genau, was Sie haben gesagt, das MIT ist doch eine gute Adresse. Und dort haben Ärzte geforscht. Warum forschen Ärzte 10 oder 20 Jahre lang, ohne sozusagen ihre Kollegen in der normalen Medizin daran teilhaben zu lassen, an solchen Dingen? Sie haben vollkommen recht. Man könnte sich vieles vorstellen, wenn es tatsächlich so ist, könnte man sich vorstellen, dass man untersucht, unter welchen Umständen zum Beispiel auch dieser angebliche kardiale Fingerabdruck von anderen Dingen beeinflussbar ist oder ob man vielleicht bestimmte Krankheitszustände früher erkennen kann, wenn sich dort etwas verändert. Also es gäbe eine ganze Menge Forschungsfragen und wenn Ärzte sich an einer Forschung beteiligen und das 20 Jahre lang im Geheimen tun, dann finde ich das unethisch und deswegen finde ich, muss man diese Forschung nicht nur ablehnen, sondern man muss einfach auch in Frage stellen, ob das wirklich seriöse Daten sind.
Und Sie meinen, das dauert so lang, 10, 20 Jahre, sowas zu erforschen?
Also 10 bestimmt. Es gibt ja bestimmte Dinge, wo man sagt, da entwickelt sich was raus. Und dann hört man zwei, drei Jahre nichts davon. Aber es gab nichts dergleichen an Ideen überhaupt, oder Diskussionen, dass es sowas geben könnte, gab nichts davon. Das heißt, da muss schon ein längerer Zeitraum sein, wo man sich damit beschäftigt hat.
Der Kardiologe Ernst Gerd, vielen Dank. Man kann sich dem Herzen auch auf ganz andere Weise nähern als mit einem Laser. Das allerdings nur in Fulda. Dort weist sogar ein Schild an der Autobahn darauf hin, dass man in der Kinderakademie ein begehbares Herz vorfindet. Es ist ein 6x6 Meter großes Modell, durch das die Besucher, kleine Besucher, Kinder, hindurchklettern können. Das Ziel ist das Begreifen, und zwar im Wortsinne, des Aufbaus eines menschlichen Herzens, also auch des eigenen. Petra Klostermann.
Vorher heißt es Schuhe ausziehen, dann kraxeln die Besucher ein paar Stufen hinein in die Herzkammer. Drinnen leuchten rote Lampen. Die Gründerin der Kinderakademie, Helen Bonzel, hatte vor 25 Jahren die Idee zu dem begehbaren Herzen. Ihr Mann Tassilo Bonzel ist Kardiologe und war viele Jahre lang Direktor der Kardiologie am Klinikum Fulda. Während die Besucher durch die Herzkammern kriechen, guckt er durch eine Öffnung hinein und erklärt:
Sie sind jetzt gerade aus der Lunge gekommen, haben da frisch Sauerstoff aufgenommen und sind jetzt im linken Vorhof. Und vom linken Vorhof geht es in die linke Hauptkammer. Aus der Hauptkammer werden Sie mit großem Druck herausgeschleudert mit einer Geschwindigkeit von 2-3 Metern pro Sekunde und landen dann in der großen Hauptschlagader der Aorta.
Zum Schluss rutschen die Besucher an einer Stange 2 Meter nach unten und krabbeln auf allen Vieren wieder heraus. Die Kinder sind begeistert.
Da sind auch richtig viele Lichter und so und es ist sehr schön nachgestellt, also es lohnt sich auch hierher zu kommen.
In dem Herz, da sieht es total cool aus. Und ich wusste gar nicht, dass es da so verrückt irgendwie ist, wenn man da drin rumklettert.
Der 9-jährige Nils weiß, dass das Herz manchmal schneller schlägt.
Wenn man zum Beispiel in einem Kino ist und zum Beispiel James Bond anguckt, der ist ja auch ziemlich spannend, da hat man vielleicht mal Angst und dann hat man Herzklopfen zum Beispiel ganz schnell oder wenn man Sport treibt.
Tassilo Bonzel freut sich über den Lerneffekt des übergroßen Herzmodells.
Die Kinder sind erstmal begeistert davon, wie spannend das ist und wie emotional diese Höhlen entdeckt werden. Dann haben sie verstanden, dass sie wie ein rotes Blutkörperchen durch das Herz mit dem Blutstrom hindurchlaufen. Und das gibt ihnen das Gefühl, dass sie jetzt verstanden haben, wie das Blut vom Herz durch den Körper gepumpt wird.
Der 10-jährige Marvin weiß jetzt Bescheid.
Die Lungen atmen die Luft ein, dann wird es zum Herz transportiert und das Herz überträgt es mit der Hauptschlagader in den ganzen Körper.
Die Kinderakademie hofft, dass das begehbare Herz auch präventiv wirkt.
Also wir denken oder hoffen, dass Kinder im späteren Erwachsenenalter sorgsamer mit ihrem Herz umgehen, wenn sie früh diese auch emotionale Herzerfahrung hier gehabt haben und schon einiges verstanden haben.
Deshalb wird das begehbare Herz auch von der Deutschen Herzstiftung unterstützt. Insgesamt haben bereits rund 400.000 Besucher das begehbare Herz in Fulda von innen erlebt.
Petra Klostermann war dort für uns. Mein ist ein ganzes Herz, die Zukunft des Abhörens, der Tag in HR2 Kultur. Nur liebend ist dein Herz ein Herz. Frequenzmessung hin oder her, der Herzschlag der Dichtung ist das, hier der von Hoffmann von Fallersleben.
Was ist die Welt, wenn sie mit dir durch Liebe nicht verbunden? Was ist die Welt, wenn du in ihr nicht Liebe hast gefunden? Verklage nicht in deinem Schmerz des Herzens schönste Triebe. Nur liebend ist dein Herz ein Herz. Was wär es ohne Liebe? Wenn du die Liebe nicht gewannst, wie kannst du es ermessen, ob du ein Glück gewinnen kannst, ob du ein Glück besessen?
Der Tag in HR2 Kultur. Während wir hier noch diskutieren über die nächsten und übernächsten biometrischen Erfassungen und die Auswirkungen der immer gläserner werdenden Bürger, ist China längst viel, viel weiter auf einem Weg, den wir hoffentlich nie gehen werden. Axel Dorloff berichtet aus Ostchina, aus einer Vorzeigestadt, in der die Zukunft der Bürgerüberwachung erprobt wird und schon Realität ist.
Guter Bürger oder schlechter Bürger? Zhang Jian wartet auf seine Bewertung im Bürgeramt der ostchinesischen Stadt Rongcheng, einem gigantischen gläsernen Rundbau. Der 42-Jährige überreicht der Mitarbeiterin vom Amt für Sozialkreditmanagement die Formulare.
Ich arbeite für eine öffentliche Behörde, für das Forstamt. Ich bin hier, weil ich eine Beurteilung für eine Beförderung brauche. Und dafür wiederum muss ich meinen Sozialkreditkontostand einholen. Aber ich mache mir da keine Sorgen. Ich achte auf mein Benehmen und mein Handeln. Ich sollte keine großen Abzüge haben.
Die chinesische Küstenstadt Rongcheng hat bereits 2014 begonnen, für alle Bürger ein Sozialkreditsystem einzuführen. Die Idee dahinter ist einfach. Der Staat sammelt so viele Daten wie möglich, trägt sie zusammen und wertet sie aus. Jeder Bürger bekommt ein Punktekonto. Zhang Jian weiß, worauf er im Alltag zu achten hat.
Wenn ich bei Rot über die Ampel fahre, geht's runter mit dem Kontostand. Wenn man sich in der Öffentlichkeit daneben benimmt, zum Beispiel in eine Schlägerei verwickelt ist, kommt man sofort auf die schwarze Liste. Auch meine Arbeit im Forstamt fließt in das Sozialkreditsystem ein.
Die rund 670.000 Einwohner von Rongcheng müssen ihren Sozialkreditpunktestand regelmäßig vorweisen. Kaum etwas geht noch ohne gute Bewertung. Wer in der schlechtesten Klasse D auftaucht, qualifiziert nicht mehr für Führungspositionen, bekommt Leistungen gestrichen und verliert seine Kreditwürdigkeit. Für Zhang Jian bleibt dieser Morgen ein guter Morgen. Sein Sozialkreditkonto 1015 Punkte, eine Bewertung von A+. Er nimmt seine Brille ab und wirkt erleichtert.
Hier, sehen Sie mal, dort habe ich ein paar Abzüge. 5 insgesamt. Einmal, weil ich bei Rot über die Ampel gegangen bin, aber hier meine Leistung bei der Arbeit, dafür habe ich gleich 20 Pluspunkte gesammelt. Hätte ich ein B bekommen, würde es nichts werden mit der Beförderung. Beamte im öffentlichen Dienst wie ich brauchen mindestens ein A.
Die Einstufung der Bürger wie Zhang Jian funktioniert mit Hilfe von Big Data. Mehr als 50 Ämter, Behörden und Institutionen liefern Daten, Strafregister, Verkehrsdelikte, Kredithistorie und vieles mehr. David Bandurski ist Medienwissenschaftler an der Universität von Hongkong. Für ihn ist klar, mit dem Sozialkreditsystem rüstet sich der autoritäre Staat China fürs digitale Zeitalter.
Big Data, I think for China, has this big promise of being able to really watch and control the population.
Für China bedeutet Big Data das große Versprechen, die eigene Bevölkerung zu beobachten und zu kontrollieren. Die Bekämpfung der Kriminalität ist auch ein Teil davon, aber es geht um viel, viel mehr.
And of course, fighting crime and all of that is a part of that, but it's really much, much bigger.
Für die chinesische Regierung geht es um den Versuch, den moralisch einwandfreien Menschen zu schaffen. Was allerdings moralisch gut und moralisch verwerflich ist, bestimmt allein die kommunistische Partei. Derzeit gibt es in China Dutzende Pilotprojekte. Bis zum Jahr 2020 soll ein möglichst umfassendes, miteinander verzahntes System aufgebaut werden. Kein anderes Land treibt es so radikal voran, seine Bürger im digitalen Zeitalter sozial zu kontrollieren und zu bewerten.
Axel Dorloff war das aus China. Und am Telefon Peter Schaar, ehemaliger Datenschutzbeauftragter der Bundesregierung und heute engagiert in der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz, Autor unter anderem des Buches Das Ende der Privatsphäre, der Weg in die Überwachungsgesellschaft. Guten Tag, Herr Schaar.
Guten Tag.
Von der Realität in der ostchinesischen Versuchsstadt Rongshan sind wir in Mitteleuropa noch weit entfernt. Wir machen uns noch Gedanken darüber, ob die biometrische Erkennung überhaupt genau genug ist, um Menschen sicher zu erkennen. Die Chinesen scheint das überhaupt nicht zu interessieren. Wenn die da daneben hauen, dann haben sie halt den Falschen erwischt. Kommen wir auch dahin?
Also ich bin nicht mal sicher, ob Ihre Aussage stimmt, dass es die Chinesen letztlich nicht interessiert, was da geschieht. Mhm. In Hongkong erleben wir ja gerade das Gegenteil, dass da viele Chinesen, die dort leben, befürchten, Gegenstand dieser autoritären Manipulation zu werden.
Ja, genau.
Und interessant ist, dass die Entwickler dieses Systems gesagt haben, als die Kritik aufkam, auch gerade aus Deutschland, an diesem Social Scoring System, sie hätten sich an der deutschen Schufa orientiert und natürlich seien die Methoden, die jetzt dort eingesetzt werden, viel umfassender und viel wirksamer, aber im Grundsatz ist das eine Idee, die bei uns in der Wirtschaft eben auch greift und auch im staatlichen Bereich ist diese Risikobewertung, die automatisiert stattfindet, in bestimmten Bereichen gar nicht so weit entfernt.
Das sind dann die Fälle, wo plötzlich Leute aus ihnen unerfindlichen Gründen keinen Kredit mehr bekommen.
Also im wirtschaftlichen Bereich heißt das, dass jemand keinen Kredit bekommt oder aber mehr bezahlen muss für diesen Kredit, höhere Zinsen zahlen muss. In der Versicherung bedeutet das, dass man keinen Versicherungsvertrag kriegt oder gegebenenfalls auch hier eine höhere Prämie zu bezahlen hat. Und vergleichbare Entwicklungen gibt es in vielen Wirtschaftszweigen. Vielfach merken wir das gar nicht. Das sind banale Dinge auf den ersten Blick. Man ist länger in der Telefonwarteschleife als jemand anders. Das merkt man im Grunde ja gar nicht, weil man nicht weiß, dass der andere schneller dran ist.
Will sagen, wir sind eigentlich auf dem gleichen Pfad unterwegs. Das ist nur eine Frage der Abstufung.
Es ist eine Frage der Abstufung, aber in der Tat ist ja China kein demokratischer Staat. Und in einem solchen Staat nutzt eine Regierung alle ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, die Menschen in ihre Richtung zu bringen. Und da ist dann natürlich das Schlimmste sozusagen, dass man die Leute aus dem Verkehr zieht und in irgendwelche Umerziehungslager steckt. Das ist ja findet ja in China auch hunderttausendfach statt, wenn es zum Beispiel um die Uiguren geht. Und das haben wir zum Glück nicht. Aber ich finde es schon besorgniserregend, dass wir dieser technischen Entwicklung vielfach doch nicht genügend Aufmerksamkeit widmen, gerade im Hinblick darauf, in welche Richtung sich bestimmte Dinge entwickeln.
Sie haben gesagt, das haben wir zum Glück nicht. Das stimmt, wir sind ein demokratisch strukturierter Staat. Aber Sie haben ja einen Bereich genannt vorher, der eben nicht demokratisch strukturiert ist, nämlich die Wirtschaft. Die Wirtschaft ist ja undemokratisch strukturiert normalerweise.
Naja, dort herrschen sozusagen andere Entscheidungsmechanismen. Mhm. Die Legitimation kommt dort über das Eigentum zustande und nicht über demokratische Wahlen. Das ist schon richtig. Aber trotzdem ist es natürlich gerade in einem demokratischen Staat auch bedeutsam, dass es hier klare Grenzen gibt, dass auch Gesetze der privaten Überwachung Grenzen setzen. In Europa, in der Europäischen Union haben wir ja ein gerade verändertes Datenschutzrecht, das ein Stück strenger ist als die alten Regelungen. Das geht in die richtige Richtung, aber klar ist auch, die Gefahren werden durch solche Gesetze zwar ein Stück verringert und die Entwicklung wird verlangsamt, aber aufgehalten wird sie nicht.
Nun hören wir durch den Forschungsbericht aus den USA, der uns zu diesem Thema heute gebracht hat, von einer neuen Form der biometrischen Erkennung. Bis dahin wussten wir gar nicht, dass der Herzschlag dafür überhaupt taugt. Man kann das Gefühl haben, von der digitalen Erkennungssoftware nach und nach umstellt zu werden, zumal diese Datenströme ja auch bei Firmen, bei Unternehmen, wie eben schon gesagt, die nicht demokratisch strukturiert sind, landen. Sind wir da umzingelt?
Naja, wir sind zunehmend umzingelt. Das Bundesverfassungsgericht hat mal einen wunderbaren Begriff geprägt, der hier wirklich passt. Das ist die sogenannte Überwachungsgesamtrechnung. Wir müssen uns überlegen, was diese verschiedenen Überwachungsmethoden, die jetzt gerade im Gespräch sind, die Gesichtserkennung, die DNA-Analyse, Analyse.
Auch die Daten, die diese Wearables sammeln, die Hand,
Daten,
die Computer
die
an der Hand
über uns sammeln, Informationen, die unser Verhalten im Internet abbilden, wie die sozusagen zusammenkommen. Und das ist dann im Grunde genommen wie ein Schleppnetz, wo die Maschen immer enger werden.
Und Sie haben ja ein Buch geschrieben, das im Titel, ich habe es schon gesagt, vom Ende der Privatsphäre spricht. Sind wir auf dem Weg in diese Überwachungsgesellschaft, die Sie da apostrophiert haben?
Ja, wir sind sogar beschleunigt in diese Richtung unterwegs, weil diese Überwachungstechnologien, die früher sozusagen in völlig unterschiedlichen Feldern eingesetzt wurden, jetzt immer stärker integriert werden und zusammengeführt werden. Und das bedeutet, dass damit Profile entstehen, die aus ganz vielen Quellen sich speisen. Und insofern ist die Überwachung auch immer wirksamer. Und umso wichtiger ist es, dass man da demokratische Kontrolle und auch Begrenzung einführt. In San Francisco, und das ist ja nun das Mekka der IT-Branche oder ein Mekka der IT-Branche, in der Nähe ist das Silicon Valley, hat man zum Beispiel jetzt staatlichen Stellen die Gesichtserkennung verboten. Das hat der Stadtrat mit ganz großer Mehrheit beschlossen dort.
Das heißt, der Staat oder in diesem Fall die Stadt kann dem noch Einhalt gebieten?
In demokratischen Gesellschaften gibt es Mittel, dort Grenzen zu setzen, aber es muss auch der Mut vorhanden sein, das dann auch zu tun und nicht etwa gleichgültig hier zu reagieren oder aus wirtschaftlichen Erwägungen dann einfach den Kopf in den Sand zu stecken.
Peter Schaar, der ehemalige Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung und heute engagiert in der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz. Recht herzlichen Dank. Mein ist dein ganzes Herz, die Zukunft des Abhörens. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, können Sie uns wie immer nachhören. Entweder bei hr2.de oder in der ARD-Audio-App. Dort sind wir der Tag, das Original von hr2.